Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich wusste, dass diese alte Welt, in die ich hineingeboren wurde und die dann Gott sei Dank 1989, 90 zusammenfiel, dass das die falsche Welt ist. Aber aus der Erkenntnis des Falschen entsteht noch nicht so ganz die Erkenntnis des Richtigen. Ich glaube, ein entscheidender Moment war irgendwann die Erkenntnis, dass Liberalismus und Volkswirtschaftslehre extrem viel miteinander zu tun haben. Weil beide im Wesentlichen die Frage stellen, wie kann Selbstorganisation gelingen? Liberale sind jahrzehntelang aus guten Gründen gegen die planwirtschaftlichen Vorstellungen von Linken auf die Barrikaden gegangen. Dabei hat man aber übersehen, dass nicht alle, die nicht links sind, unsere Freunde sein müssen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist mein Gast Professor Dr. Stefan Kolev. Der Volkswirt Stefan Kolev ist Professor an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Heute nur noch Teilzeit in Lehre. Damit hat er etwas geschafft, wo viele von uns wahrscheinlich Tränen in den Augen haben. Und ich werde ihn gleich fragen, wie ihm das gelungen ist. Und zugleich ist er erster Leiter des Ludwig-Erhards-Forums in Berlin. Herzlich willkommen, Stefan Kolev.
Vielen Dank für die Einladung, schon in München zu sein.
Herr Kolev, in Sofia aufgewachsen, 18 Jahre in Bulgarien verbracht. Ich nehme das gleich mal als Aufhänger. Jugend in einer kommunistischen Diktatur, Sie hausieren damit nicht, aber Sie machen kein Geheimnis daraus. Wie hat Sie das geprägt in Ihren ersten 18 Jahren?
Ja, die kommunistische Diktatur waren meine ersten, je nachdem wie man zählt, sagen wir, 9 Jahre, also die Kindheit. Und als Kind erinnert man sich natürlich nicht an schreckliche Sachen. Aber dann folgte ja eine Zeit, die sozusagen auf eine andere Art bedrückend war. Im Kommunismus war es um die Freiheit natürlich nicht bestens bestellt in den 90er Jahren, als ich sozusagen als Teenager meine ersten politischen und auch sonstigen Erfahrungen machte, gab es so etwas wie eine entfesselte Freiheit. Und diese hat sich irgendwie nicht immer richtig angefühlt. Und so in dieser polaren Situation zwischen der Unfreiheit des Sozialismus und der entfesselten Freiheit in den Ruinen des Postsozialismus. Da bin ich eben aufgewachsen und ganz sicher hat es mich auf eine ganz wesentliche Art auch geprägt. Auch in dem, was ich wissenschaftlich versuche und wie ich so die Welt bis heute sehe.
Heute nennt sie die FAZ in Artikeln der einzig wahre Neoliberale. Fast ja schon ein Schimpfwort, Neoliberalismus in Berlin, wo Sie heute zu Hause sind. Wie geht's Ihnen damit?
Ganz wunderbar. Eine Reihe des Ludwig-Erhard-Forums, das ich leiten darf, heißt Zivilisierte Provokation. Und ich finde, wenn man sich selbst als Neoliberaler bezeichnet, ist es eben auch eine zivilisierte Provokation an diejenigen, die sich das anhören. Und da muss man natürlich zeigen, dass man trotzdem ein Mensch ist und trotzdem jemand, der wie meine Mitmenschen eine bessere Welt anstrebt mit dem, was man tut. Aber in meinem Verständnis des Begriffes Neoliberalismus heißt es einfach, dass meine Generation wie alle Generationen davor, die sich als liberal empfunden haben, für unsere Welt, wie sie heute ist, einen adäquaten Liberalismus sucht. Und von daher sage ich, dass ich es bin, erkläre, was ich damit meine und hoffe dann auf hinreichend viel Wohlwollen, um gemeinsam mit Menschen, die vieles anders sehen, konstruktiv darüber nachzudenken, wie die großartige Welt, in der wir leben, noch besser werden kann.
Freiheit, das Stichwort, ist eben gefallen, zugleich auch verbunden mit einer Idee wahrscheinlich des Liberalismus, dass Sie sehen, Sie sagen das über sich selbst, als eine Emanzipationsgeschichte. Das Vertrauen in den Einzelnen zu haben und gleichzeitig Freiheit zu gewähren. Für Sie war das jetzt nicht immer selbstverständlich, aber gibt es so einen Knackpunkt, sowas, wie man sagt, oder ist es Ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist es, das muss es sein, dafür möchte ich eintreten.
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es nicht so sehr ein Moment war, sondern eine lange Reise. Die Reise begann mit einem leidenschaftlichen Antikommunismus. Ich wusste, dass diese alte Welt, in die ich hineingeboren wurde und die dann Gott sei Dank 1989, 90 zusammenfiel, dass das die falsche Welt ist. Aber aus der Erkenntnis des Falschen entsteht noch nicht so ganz die Erkenntnis des Richtigen. Und sozusagen die Suche, was eine Freiheit in einer guten Ordnung sein kann, das ist seitdem eine ganz, ganz lange Reise. Und ich hoffe, sonst wäre ich schon alt und langweilig. Ich hoffe, dass ich das Ende dieser Reise noch nicht ganz erreicht habe. Also jedenfalls, einen Moment gab es nicht. Es gab viele Momente, in denen mir Wegbegleiter und Freunde versucht haben zu zeigen, dass also was es bedeutet, frei zu sein. Dazu gehören auch meine Studenten. Das heißt, ich glaube, man erlebt Freiheit ganz oft in den Geschichten anderer Menschen, projiziert dann diese Geschichten auf sich und zieht dann hoffentlich die richtigen Schlüsse, wie diese eigene Emanzipation von den Unfreiheiten, die man notgedrungen mit sich schleppt, dann gelingen kann. Und ich glaube, ein entscheidender Moment war irgendwann die Erkenntnis, dass Liberalismus und Volkswirtschaftslehre extrem viel miteinander zu tun haben, weil beide im Wesentlichen die Frage stellen, wie kann Selbstorganisation gelingen? Was sind die Bedingungen, damit Selbststeuerung, Selbstorganisation, ganz egal wie man es nennt, damit einfach das horizontale Nebeneinander von Menschen gelingen kann? Und diese Erkenntnis, dass mein Fach und die ideelle Vorstellung, wie meines Erachtens die Welt aussehen soll, dass dieses beide so viel zu tun haben, oder wie ich es flapsig sage, dass die Volkswirtschaftslehre die wissenschaftliche Schwestert des Liberalismus ist. Solche Momente waren schon wichtig, aber von denen gab es viele. Und genau genommen ist es auch als FAZ-Leser, bei jeder zweiten oder dritten Zeitung, die ich lese, kommt noch so ein Moment, wo ich denke, das hast du noch nicht so gesehen. Oder zum Beispiel, man könnte auch sagen, die Freiheit, also der Liberalismus und die Volkswirtschaftslehre haben immens viel mit dem Westen zu tun. Das wurde mir wiederum klar, als der schreckliche russische Angriffskrieg begann und die Ukraine auf tragische Art uns wieder daran erinnerte, wie wichtig der Westen ist. Das heißt, diese in Anführungszeichen Gleichung Liberalismus und Volkswirtschaftslehre wurde zu einer noch längeren Gleichung Liberalismus gleich Volkswirtschaftslehre gleich Westen, weil der Westen dann so die institutionelle Ausbuchstabierung dieser geordneten Freiheit oder voraussetzungsvollen Freiheit ist. Und ich hoffe, dass ich noch eine ganze Weile solche Momente auf dieser Reise auf dem Weg zu der Frage, wie die Freiheit, aber natürlich auch die anderen Werte wie Gerechtigkeit und Sicherheit unsere Welt zu einer besseren Welt machen. Ich hoffe, dass noch ein paar gute Momente wie die aufgezählten dazukommen werden. Und die Reise, die ich in Berlin momentan vor einem Jahr beginnen konnte und momentan eben täglich lebe, zeigt es, dass wir in einer Zeit von Ordnungszertrümmerungen oder Erschütterungen leben, in denen es einen neuen Hunger gibt nach solchen grundsätzlichen Fragen, die es vielleicht vor 10 Jahren nicht gab. Und das freut mich zwar nicht für die Welt, in der wir leben, aber glücklicherweise passt die Art und Weise, wie ich mein Fach und eben meine normative Vorstellung von der Welt sehe, zu dieser schwierigen Zeit, in der wir leben.
Sie haben sich mit 18 Jahren auf die Reise begeben. Sie sind von Sofia nach Hamburg. Einen Startvorteil hatten Sie. Sie sind nämlich in Sofia auch schon mal auf ein deutschsprachiges Gymnasium gegangen. Das heißt, ich vermute jetzt mal, die Sprachbarriere war zunächst gering, wohl aber doch wahrscheinlich der kulturelle Herausforderungen, denen Sie dort begegnet sind.
Ja, das Gymnasium war ganz zentral. Ich glaube, es hilft, sich dieses Gymnasium auch optisch vorzustellen. Es war bis 1989 das DDR-Freundschaftsgymnasium Karel Liebknecht. Und entsprechend schön, in Anführungszeichen, ist auch das Gebäude. Aber in dem Eingangsbereich war das Porträt von Liebknecht irgendwann abgehängt. Aber in all den Jahren, die ich noch auf der Schule war, also von 94 bis 99, hingen da so in immens riesigen Lettern, hing der Spruch trotz alledem. Also sozusagen eine von den letzten Losungen oder Slogans von Liebknecht. Und übrigens habe ich das vor 2 Wochen in Berlin im alten Staatsratsgebäude der DDR genauso gesehen. Da entstehen wieder Brücken. Diese Schule erfuhr nach der Wende, wie so vieles in Bulgarien, eine ganz deutliche Transformation. Und Sie haben völlig recht, sprachlich war es in Hamburg einfach. Kulturell war es nicht ganz einfach, wobei die deutschen Lehrer an diesem Gymnasium ganz wesentlich geholfen haben, dass man auch kulturell nicht bei Null angefangen hat. Aber es war wirklich nicht einfach. Auch deswegen, weil man eben mit ziemlich wenig Geld und mit einer sehr unklaren Vorstellung davon nach Deutschland gekommen ist, was dieses Land ist oder was der Westen ist. Vieles davon waren so Mythen und Legenden, die man so aufgeschnappt hat in einer Zeit, als es nicht wirklich Internet gab oder auch nicht wirklich Kabelfernsehen. Und umso interessanter wurde es, umso dankbarer bin ich auch den vielen Menschen, die mir in entscheidenden Momenten, auch in schwierigen Momenten, geholfen haben.
War das denn so eine Mission von Ihnen oder gibt es eine Tradition in Ihrer Familie, dass Sie damals schon auf eine deutsche Schule gegangen sind? Gab es eine Verbindung nach Deutschland?
Nicht unbedingt. Meine Mutter war auf der Schule gewesen, aber nur, weil das eben eins der guten Gymnasien in Sofia ist. Im Sozialismus gab es neben all den verrückten Experimenten ein interessantes schulisches Experiment, die sogenannten Sprachgymnasien. Man kommt also es gibt so eine landesweite Prüfung nach der 7. Klasse und dann kann man auf ein solches Gymnasium kommen. Dann lernt man ein Jahr lang nur die Sprache, also man hat kaum andere Fächer. Das heißt, man lernt die entsprechende Sprache extrem systematisch und intensiv. Und dann hatte ich das Glück, dass die Bundesrepublik 1994 mit relativ viel Geld eingestiegen war, sodass von den 7 Parallelklassen 2 auch wirklich deutsches Abi machen konnten. Und dank den deutschen Lehrern, die ich gerade erwähnt habe, hatten wir sehr viel auch außerschulische Aktivitäten, die sozusagen halfen, in der verrückten Zeit in Bulgarien schon mal sozusagen zu verstehen, was ein Spiegelheft ist oder. Also diese Lehrer haben immens viel Zeit in uns investiert und das war eine tolle Vorbereitung dann, um zum Beispiel in Hamburg Nachhilfe zu geben, was ich ansonsten gar nicht gekonnt hätte. Aber an dieses Gehalt von 21 D-Mark die Stunde kann ich mich bis heute erinnern, weil ich dann 10 Stunden gearbeitet habe und mir dann einen kleinen Fernseher plötzlich kaufen konnte. Das war für mich damals völlig unvorstellbar. Aber es waren diese ersten sehr plastischen Erfahrungen, was Wohlstand und auch was Leistung, also wie Leistung und Wohlstand korrelieren können. Meine Eltern haben immens viel gearbeitet und haben sehr viel geleistet, aber von Wohlstand war da nie die Rede. Und plötzlich war dieser Fernseher da. Das waren schon so Momente, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin in einem sehr tollen Land, das mir vieles gleich von Anfang an gibt und bietet an Chancen. Und dann kamen viele Menschen, die mir geholfen haben, diese Chancen auch faktisch zu nutzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Wenn Ihre Mutter auf dem Gymnasium bereits war, hatten Ihre Familie ja einen akademischen oder einen gebildeten Hintergrund? War es gang und gäbe, dass zu denken war, jetzt unser Sohn soll auf alle Fälle in die akademische Bildungslaufbahn einschlagen?
Das war eher die Garantie zum Armwerden in Bulgarien. Also ja, wir waren auf der Schule alles Kinder von verarmten Akademikern. Und natürlich hatte man irgendwie akademische Ambitionen, aber man wusste nicht so richtig, wofür. Und ich habe irgendwann im Studium verstanden, dass wir so etwas waren wie Proletarier. Also wir sind so aufgewachsen als Kinder oder als Teenager mit dem Gefühl, wir haben wirklich nichts außer unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Und es war klar, man muss leisten. Es war nicht so ganz klar, was das Praktische oder das Akademische oder also die Begriffe waren uns nicht klar. Ich wusste auch nicht, als ich angefangen habe, VWL zu studieren, wusste ich noch nicht so richtig, was es ist. Also die Idee, das ist so die Lehre von den Märkten, war mir auch zu Beginn des Studiums noch nicht ganz klar. Das war einfach eine Suche. Und glücklicherweise erwies sich die Wahl, VWL zu studieren, einfach passend zu dieser Suche nach Ideen, Geschichte, aber auch eben formaler Theorie. Das war eine interessante Mischung, die sich aber nur im Zuge des von den einzelnen Seminaren und auch Gesprächen mit Professoren so langsam herausschälte als das Richtige. Es war kein Erweckungserlebnis im zweiten Semester oder so.
Aber nehmen Sie uns nochmal mit, denn der Weg von Sofia nach Hamburg ist ja nicht der direkteste. Wurden Sie dorthin empfohlen oder was hat Ihr Interesse geweckt?
Meine ganze Klasse ist ausgewandert. Wir hatten letztes Wochenende 25 Jahre Abi.
Die ganze Klasse ist ausgewandert damals.
Man kann auch sagen, die ganze Generation ist ausgewandert. Also als ich in der Schule war, gab es in Bulgarien so etwa 9 Millionen Menschen. Heute sind es so 6, etwas. Also meine ganze Generation und die Generation davor teilweise und die Generation danach auch teilweise. Aber meine jedenfalls in Gänze, natürlich in Anführungszeichen. Aber schon was Sofia angeht, waren das immense Schübe an Auswanderung. Wir wollten weg, nicht nur, weil wir arm waren, sondern weil wir das Gefühl hatten, dieses Land ist einfach so. Also wir glaubten und glauben an dessen westliche Zukunft, aber der Zustand in den 90er war einfach so katastrophal und es waren so sehr die falschen Menschen zu Geld gekommen, dass wir unbedingt vermeiden wollten, für diese Menschen arbeiten zu müssen. Das ist heute ganz anders, weil es tausende von westlichen Firmen gibt, in denen man sehr leistungsbezogen gutes Geld verdienen kann. Aber für die Mafia wollten wir nicht arbeiten und deswegen sind wir dann alle gegangen.
Aber Sie haben noch Kontakt bis heute, so wie Sie sagen. Letztes Jahr?
Letztes Wochenende. Ja.
Wahnsinn, alle zusammen. Wo haben Sie sich getroffen? In Sofia oder hier irgendwo in einem westlichen Land?
Nein, es war in Sofia. Also Ökonomen glauben immer an die unsichtbare Hand, aber es war natürlich ein konkreter Mensch, eine Mitschülerin aus der Nachbarklasse, die sich zur Aufgabe gemacht hat, nachdem sie das 20-jährige Jubiläum organisiert hat, jetzt dieses Jahr das 25-jährige zu organisieren. Wir haben uns in so einem Hotel in Sofia getroffen, das es damals nicht hätte geben können, mit dem Swimmingpool auf dem Dach und so. Also sehr, sehr angenehm. Aber eben auch unsere Lehrer waren da, Lehrerinnen und Lehrer. Und es kamen vom Jahrgang 80 Leute zusammen. Zwei Mitschülerinnen aus meiner Klasse extra aus den USA angereist. Das war ganz toll. Und dann, deswegen bin ich auch noch sozusagen sehr in dem Modus, an die Schule zu denken, weil das war eine tolle, so ein Katapult in die alte Zeit. Und wir haben aber eben auch oft darüber gesprochen, dass wir zwar alle gegangen sind, aber so frei von Naivität war es auch nicht. Also wir haben ganz sicher im Nachhinein zumindest unterschätzt, dass es auch existenziell sein kann. Es war bei einigen meiner Mitschüler war es nicht einfach.
Mhm. Haben sich ähnliche Karrieren wie Ihre entwickelt?
Ja, also ganz viele. Also ich glaube, die halbe Klasse hat promoviert. Die begabteste aus der Klasse ist jetzt Professorin für theoretische Mathe am MIT in Boston. Genau, also ja, also diese akademische Fortprägung hat schon dazu geführt, dass wir alle studiert haben und etliche sind in der Wissenschaft geblieben. Vielleicht nicht ganz so viele, wie man damals gedacht hätte, aber damals wussten wir auch nicht, was es für sonstige praktische Berufe gibt, wenn man so etwas zum Beispiel wie VWL studiert. Das hat sich erst im Nachhinein erschlossen, indem man seine ersten Praktika gemacht hat und so weiter. Aber es ist, genau, und außerdem sind wir alle, auch darüber haben wir am Abend viel gesprochen, auch mit den Lehrern, wir sind alle auch ideell immer noch sehr mit diesen alten Fragen beschäftigt. Was ist der Westen? Was ist aus dem Westen in diesen 25 Jahren geworden? Wie ist es mit der Freiheit? Wie verhält es sich zur Digitalisierung? Also so diese verrückten ideologischen Debatten der 90er Jahre beschäftigen uns nach wie vor auch sehr intensiv. Das konnte man bei diesem Jahrgangstreffen eine ganze Nacht lang diskutieren.
War Ihr Lieblingslehrer auch noch da?
Mein Lieblingslehrer war in Mazedonien leider, aber meine Klassenlehrerin, die meine Zweitlieblingslehrerin war, sie war da. Und er hat es leider nicht geschafft, aber den treffe ich ganz, ganz oft, weil er die Staatsarchive heute leitet. Und den treffe ich bei jedem Sofia-Besuch. Sie hatte ich jetzt im Moment nicht gesehen und es war umso wichtiger, dass sie da war. War unsere Mathelehrerin, die uns als Bulgarin Mathe auf Deutsch 4 Jahre lang beigebracht hat. Eine ganz, ganz tolle Frau. Und genau, sie war da, meine bulgarische Lehrerin war da, ganz, ganz wunderbar. Auch einige Lehrer, mit denen wir uns damals gestritten haben und an dem Abend uns wieder gestritten haben, über die gleichen Fragen, Kommunismus, Nationalismus und so. Aber es hat dann umso mehr an die gute alte Zeit, sofern sie gut war, erinnert.
Die Zwickauer Schule der Freiheit. Sie lachen. Nehmen Sie uns doch mit, erklären Sie uns doch ein bisschen, was es damit auf sich hat. Und als ich damals über diesen Begriff gestolpert bin, habe ich mich überhaupt gefragt, wie lebt sich's denn in der Zwickauer Schule der Freiheit, wo eigentlich doch AfD und Linke und heute fast nur noch die AfD dominant sind und die Wahlen gewinnen. Wie erlebt es sich für Sie dort?
Vielleicht sollte man sagen, dass es ein FAZ-Begriff ist. Das ist nicht von mir oder es ist auch keine Selbstbezeichnung, sondern ein Journalist der FAZ hat es dankenswerterweise so geschrieben, ganz sicher mit einem Smiley auch. Aber da ich vorgestern auf dem Weg nach München einen ehemaligen Studenten zufällig im Zug traf, sprachen wir darüber, ob es so etwas geben kann wie die Zwickauer Schule der Freiheit. Und er sagte, ja, du hast so etwas gelebt oder fortgelebt. Könnte sein. Zwickau ist eine faszinierende Stadt, denn als Republik reden wir momentan sehr viel über Transformation, aber die 12 Jahre, die ich in Zwickau gelebt habe, waren extrem intensive Transformationserfahrungen. Ich würde sagen, ähnlich intensiv wie die bulgarischen Jahre. Zwickau ist eine sehr alte, vor dem Zweiten Weltkrieg sehr wohlhabende Industriestadt gewesen, die nicht das Glück hatte, wie München zum amerikanischen Sektor dazu zu gehören, sodass viel Industrie eben gerade in den amerikanischen Sektor gegangen ist. Ich habe lange ungefähr 5 Fahrradminuten von den alten Audi-Werken entfernt gelebt. Also eine sehr stolze Industriestadt, die zu DDR-Zeiten mit dem Trabi auch eins der stolzesten DDR-Produkte produziert hat. Heute hat es ein großes VW-Werk, das eigentlich auf der Gewinnerseite der Transformation stehen sollte, weil es ja zu Beginn zumindest das einzige war in Europa, das Elektrofahrzeuge von VW produzieren sollte. Und ja, es ist aber, so wie Sie sagen, natürlich eine Stadt, die in den letzten 10 Jahren sich politisch sehr stark verändert hat. Als ich hinkam, hatte ich das Gefühl, es gibt so ein abstraktes, vages Unbehagen mit der Ordnung, die man nach 1998 bekommen hat, beziehungsweise diejenigen, die diese Ordnung aktiv haben wollten, sind ja in nennenswerten Größenordnungen in den Süden der Republik ausgewandert. Und aus diesem abstrakten Unbehagen ist das konkrete Unbehagen mit der Flüchtlingskrise und mit all den Erschütterungen seitdem. Ja, fremdelt man eben so offen mit der Ordnung der Republik, wie sich das auch in den letzten Ergebnissen bei der Europa- und Kommunalwahl vorletztes Wochenende zeigte. Aber das Spannende an diesen Jahren war, dass in der Intensität dieser Debatten mit Menschen auf der Straße, ich habe 10 Jahre lang Wahlkampf für die FDP gemacht, auf der Straße war auch 2019 Direktkandidat für den Landtag, diese Gespräche erinnerten mich auch an die grundsätzlichen Gespräche in Bulgarien, weil es da um sehr vieles ging und geht. Und das Ludwig-Erhard-Forum, das ich leiten darf, heißt Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft, weil ich glaube, dass auch wenn ich nur Ökonom bin, man heutzutage mindestens genauso sehr über Gesellschaft und gesellschaftspolitische Fragen sprechen muss und nicht nur über Wirtschaft, um eben hoffentlich einen Teil dieser Menschen wieder für die Republik zurückzugewinnen. Aber das war auf jeden Fall extrem spannend. Und nach allem, was mir jetzt die Kollegen erzählt haben, auch vom letzten Wahlkampf, bleibt es spannend. Und ich bin dankbar, dass ich diese Gespräche führen konnte, denn es hilft mir in meiner Berliner Tätigkeit, so eine kleine Datenbank im Kopf zu schleppen an Erfahrungen, an Erzählungen, an Gefühlen, die Menschen einem irgendwie auf den Weg gegeben haben, um zu verstehen, wo das alles herkommt und vor allem eben, wie man solche Menschen wie meine Nachbarin wieder für die Ordnung dieses Landes zurückgewinnen kann. Das wird nicht einfach, aber ich will es auf keinen Fall aufgeben. Es gibt ja Menschen, die sagen, die AfD-Wähler oder jetzt die BSW-Wähler seien für die Republik verloren. Wenn es so wäre, wäre Zwickau schon verloren, weil die beiden Wahlergebnisse sich fast auf 50% zusammenaddieren. Das will ich nicht glauben und ich glaube, das ist auch nicht so. Wir werden extrem intensiv mit diesen Menschen reden müssen, wenn sie wollen. Und ich vertraue darauf, dass man einen Großteil davon wieder für die Parteien der Mitte oder für die Republik als solche gewinnen kann. Aber diese 10 Jahre waren so die sozusagen ständige Beobachtung, wie auch Studenten nach und nach kippen konnten und wie schwierig es war, wenn jemand einmal gekippt ist, so einen Menschen wieder zurückzuholen. Das war kompliziert, aber eben nicht unmöglich. Es braucht immens viel Empathie und immens viel Geduld.
Vermissen Sie Ihre Studenten heute manchmal, wenn Sie in Berlin im Büro sitzen?
Absolut. Absolut. Bin aber dankbar, dass viele davon in den Großstädten leben, sodass ich sie sowohl in Berlin als auch in anderen Städten wie heute Abend auch, dann kann ich meine Alumni treffen und an die damaligen Zeiten anschließen. Und ich habe ja die minimale Lehrverpflichtung noch, die hatte ich jetzt die letzten Tage auch, bevor ich nach München kam. Und es ist immer toll, da zu sein, denn so wunderbar Berlin ist, aber es tut auch gut, ein paar Tage im Monat Asyl zu haben und sozusagen von den intensiven Erfahrungen etwas Abstand zu nehmen und wieder zu den Menschen zurückzukehren, über die man in Berlin so so viel redet, ohne aber mit den Menschen geredet zu haben. Und das ist manchmal so ein wenig ernüchternd, unabhängig sozusagen in welchem Kontext. Aber ich denke immer, warum geht ihr nicht raus und verbringt mal ein Wochenende und versucht, mit diesen Menschen einfach mal zu reden. Und von daher bin ich dankbar, dass ich das sowohl mit den Kollegen als auch mit den Studenten, als auch mit den ehemaligen Studenten nach wie vor intensiv tun kann.
Aber Sie belassen es ja nicht nur beim Reden, Sie handeln auch. Eine Sache, die ich gerne nochmal mit Ihnen besprechen wollen würde, ist, damals beispielsweise in der Hayek-Gesellschaft gab es eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, die letzten Endes zu Ihrem Austritt geführt hat. Wie kam es denn dazu?
Also erstmal für diejenigen, die sich ein Bild machen wollen, die Webseite ist immer noch online und ich bezahle jedes Jahr auch den Webspace. Und stehe auch im Impressum in meiner privaten Zwickauer Adresse drin, erklärung-leipzig.de. Und da erklären wir, also meine Kollegen und ich, warum wir 2015 den Schritt getan haben. Es war einfach so, dass die Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft, Karen Horn, eine meines Erachtens großartige Seite in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben hat. Und die Seite hieß »Die rechte Flanke der Liberalen«. Und es ging in dem Text darum, dass, also wir reden so von Mai 2015, also vor der Flüchtlingskrise, aber trotzdem mit einer nicht ganz marginalen AfD, dass man eben zu der AfD und auch zu den sonstigen Problemen, die sich politisch anbahnten, eine Abgrenzung nach rechts benötigt. Denn Liberale sind jahrzehntelang aus guten Gründen sozusagen gegen die planwirtschaftlichen Vorstellungen von Linken auf die Barrikaden gegangen. Dabei hat man aber übersehen, dass nicht alle, die nicht links sind, unsere Freunde sein müssen. Und natürlich kam es dann mit der Gründung der AfD, aber auch in allen internationalen liberalen Kontexten, in denen ich aktiv bin, zu der Frage, wie hältst du es mit der AfD, wie hältst du es mit Trump und so weiter und so fort. Und wir haben damals in Leipzig, deswegen heißt die Seite erklärung-leipzig.de, eine sehr intensive Debatte geführt, auch im Nachgang. Und es war so hässlich, dass wir beschlossen haben, dass wir da nicht mitmachen wollen. Und ehrlich gesagt bin ich extrem froh, dass wir das gemacht haben. Der Name Hayek ist mir nach wie vor extrem wichtig. Ich arbeite an einer Hayek-Biografie, aber ich finde, dass sich in den letzten 10 Jahren, seitdem wir es gemacht haben, gezeigt hat entlang in verschiedenen Kontexten, dass diese Abgrenzung nach rechts nach wie vor nicht wirklich gut funktioniert, dass viele Liberale blind sind, dass so sehr die linke Gefahr nach wie vor da ist. Die eigentliche Problematik für die meisten westlichen Gesellschaften in der Gesellschaftspolitik und da eben im rechten Lager beheimatet sind. Und ich sage nicht, dass man meine Abgrenzung nehmen soll, das wäre mir fremd, aber eine Abgrenzung sollte man haben. Und ich sehe sie ganz häufig nicht bei verschiedenen liberalen Institutionen und Vereinigungen. Und das halte ich 10 Jahre danach für sträflich. Dass man es damals nicht hatte, kann man vielleicht nicht jedem vorwerfen. Aber es kann nicht sein, dass man einfach, ich formuliere das auch noch ein bisschen anders. Ganz häufig ist es so, dass wir, und Liberale sind nicht schlecht darin, immer zu betonen, was man nicht will. Ist ja das, was man im Englischen Contrarianism nennt. Also man weiß, wogegen man ist. Und man weiß es so gut irgendwann und hat sich so darauf kapriziert, ständig zu betonen, dass man zum Beispiel das Linke nicht will, dass man irgendwie vergisst, genau zu formulieren, was man denn eigentlich will. Und weil man das nicht genug, weil man das nicht klar genug formuliert, hat man plötzlich komische Freunde. Und diese komischen Freunde mögen auch die Linken nicht. Aber niemand sagt, dass der Feind meines Feindes automatisch mein Freund sein muss. Und all das ist nicht so schrecklich kompliziert zu verstehen. Aber verschiedene Menschen in der liberalen Bubble, sowohl in Deutschland als auch in den USA und in anderen Ländern, aber es sind die 2 Länder, die ich am besten kenne, haben es bis heute nicht ganz, haben bis heute den Schritt nicht tun wollen. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, dass die gesamte Geschichte des Liberalismus eine Abgrenzung sowohl nach links als auch nach rechts ist. Natürlich hat man Gemeinsamkeiten mit beiden, aber es ist völlig klar, dass eine anti-individualistische, anti-pluralistische rechte Gesinnung nichts im Liberalismus verloren hat. Und die Vorstellung, das würde aber die Liberalen spalten, die halte ich für irrig. Genau. Ist eine ganz lange Debatte, mit der könnten wir einen ganzen Podcast füllen. Ich hoffe, dass auch nach 10 Jahren habe ich nicht ganz aufgegeben, dass man das endlich begreift. Aber bei einigen Akteuren hat mich der Glaube inzwischen etwas verlassen. Dass wir es damals getan haben und dass die Seite noch online ist, halte ich für immens wichtig. Und ehrlich gesagt dachte ich damals, dass es eine deutsche Eigenart ist, weil das Land halt keine genuin rechte Partei hatte und plötzlich hatte es eine, aber seitdem hat es sich in allen internationalen Kontexten genauso reproduziert. Vereinigungen wie der Mont Pelerin Society, dem Atlas Network und. Überall stellt sich diese gleiche Frage und überall gibt es diese Linie und überall halte ich diese Linie für wichtig. Nicht irgendwie wie in einer Wagenburg zusammenzuhalten und zu sagen, wir sehen zwar vieles nicht, so wie wir es sehen sollten, aber wir halten trotzdem zusammen. Nein, bei bestimmten Sachen bin ich nicht bereit, Kompromisse zu ziehen. Und wir haben als Liberale einfach jahrzehntelang viel zu viel über Wirtschaft gesprochen. Da wissen wir ziemlich Bescheid und führen unsere manchmal sektiererischen Kontroversen über so viel Staat oder ein bisschen mehr Staat und ein bisschen weniger Staat. Gesellschaftspolitisch haben wir aber jahrzehntelang nicht so richtig gesprochen und das müssen wir auch endlich lernen. Und das mag zwar mühsam sein, aber es ist überfällig.
Ihr klares Profil in der Frage hat vielleicht ja auch dazu geführt, dass Roland Koch dann zum Hörer gegriffen hat, sich bei Ihnen meldet und sagte, ja, was hat er denn gesagt, Herr Kolev, als er Sie angerufen hat?
Er hat gesagt, dass er sehr gerne länger meine FAZ-Beiträge gelesen hat und dass Berlin eine ordoliberale Stimme im Sinne dieser Beiträge braucht. Meine Reaktion war zunächst einmal, dass das meinen Lebensentwurf, ich hatte damals eine Wohnung in Leipzig und so ein wenig mit dem Presslufthammer zertrümmert. Und seine Reaktion war, das war Pfingsten 22, dass der Heilige Geist über Pfingsten runterkommt und das alles wieder zusammenkittet. Und genau, seit 2 Jahren sind wir jetzt auf dieser Reise.
Zusammen, genau, im Ludwig-Erhard-Forum. Er ist da quasi.
Er ist mein Chef als Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, die ja nach wie vor in Bonn ist. Und das Ludwig-Erhard-Forum ist die Berliner Niederlassung und Forschungseinheit der Stiftung. Und genau, seit 2 Jahren versuchen wir, dieses Projekt zum Laufen zu bekommen. Und ich glaube, das ist inzwischen sehr gut gelungen. Das Einzige, was ich mir ausbedungen habe, war, dass ein Forschungssemester in Princeton, das unmittelbar nach dem Telefonat anstand, dass das noch stattfinden muss. Also, dass die 6 Monate bitte abzuwarten sind, weil dieser Aufenthalt das letzte Geschenk war, das mir Zwickau eben gemacht hatte. Und genau, also und nach den Princeton-Monaten kam ich dann im März 23 dann nach Berlin.
Und frisch inspiriert auch mit Think-Tank-Ideen aus Amerika?
In Amerika habe ich versucht, zum letzten Mal vollumfänglich Wissenschaft zu machen, die 6 Monate. Und es gibt dafür keinen besseren Ort als Princeton. Aber in der Tat habe ich in der Zeit auch in Washington einige Menschen kennengelernt. Was ich aus Amerika mitnahm als Hoffnung für die Bundesrepublik, auch wenn es noch eine lange Reise ist, ist das unglaubliche Mäzenatentum von wohlhabenden Menschen, was Wissenschaft angeht, aber eben auch das politische und fortpolitische, sozusagen Washington in Anführungszeichen. Also die Vorstellung in Deutschland, dass die Förderung von Wissenschaft oder auch von politiknaher Beratung etwas ist, was eine genuine Staatsaufgabe ist und womit eben vermögende Menschen nichts zu tun haben, widerstrebt mir bis heute. Denn natürlich muss es alles transparent sein und, das ist völlig klar. Aber es kann meines Erachtens nicht sein, dass sehr viele Menschen wollen, dass ich in Berlin oder in München, aber sagen wir grundsätzlich in Berlin etwas ändert und dass man aber eben nicht bereit ist, es muss nicht mein Projekt sein, das sagen eben leider auch alle in Berlin, dass man für eine solche Denkfabrik nicht bereit ist, einen 5-stelligen Betrag zu bezahlen, in der Hoffnung, dass dann die Politiker, die bei den Veranstaltungen sitzen, die Journalisten, die Verbandsvertreter, die jungen Leute, die zu Veranstaltungen kommen, eben umdenken. Und das ist nicht viel Geld, aber es braucht es. Und das ist etwas, was in den USA so viel besser funktioniert. Think Tank kann leicht das ganze Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, ausfüllen. Und oder 2 oder 5. Jedenfalls ist es eine komplett andere Dimension. Die Dimension muss vielleicht nicht sein, aber ich wünsche mir, dass diese Chinese Wall, die es in den Köpfen zu geben scheint, zwischen privatem Kapital und einem Fortdenken von politökonomischen Inhalten, dass die nicht da ist, denn man will ja, dass die Schwierigkeiten, in denen die Republik steckt, gemeinsam überwunden werden durch Politiker und Menschen, die ihnen nahestehen oder auch ihnen nicht nahestehen, aber jedenfalls mit den Politikern im Gespräch sind. Und das bräuchte es.
Und mit diesem Plädoyer für einen Change of Mind gehen wir heute auch aus dem Podcast mit Stefan Kolev. Hier hat er sich uns als Mensch gezeigt. Was seine wissenschaftliche Expertise betrifft, wird er mit Martin Lang in den RHI-Kontexten besprechen, das Video auf unserem YouTube-Kanal. Professor Kolev, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und die Insights, die Sie sich genommen haben. Wer mehr über Sie nochmal als Person wissen will, es gibt einen tollen Film eines Filmteams aus Sofia mit Ihnen. Den Link packe ich unten in die Shownotes. Aber vielen Dank und viel Erfolg bei Ihrem Projekt in Berlin.
Ganz herzlichen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!